Wir starten heute zusammen in eine neue Themenreihe. Die das Programm schon studiert oder der Anzeiger haben es vielleicht schon gemerkt. Wir starten in die Themenreihe zur Endzeit. Und ihr habt gesehen hier das Ziel vor Augen, also die letzte Zeit, bis wir dann ans Ziel kommen, oder so. Genau, darum das Zielschildli, die Zielflagge begleiten uns die nächsten paar Sonntage. Also, wenn wir über die Endzeit reden, dann wünschten wir uns manchmal, wenn wir auf das Ziel zugehen, wir hätten so eine klare Karte. Zuerst kommt das und dann kommt das, genau dann. Und dann kommt das, dann. Und das ist schon gewesen und das sind wir jetzt. Und dann kommt das und dann das, genau so viel lang. Und dann sind wir dann am Ziel. Wir hätten manchmal so gern einen Fahrplan, oder? Einen Endzeitfahrplan. Ich denke, das wünschen wir uns manchmal, weil das gibt uns Sicherheit, oder? Zu wissen, wo sind wir jetzt genau und was passiert denn da genau. Und dann gehen wir an die Bibel her und probieren, dort das rauszulesen. Es gibt auch Leute, die sagen, dass genau das Ereignis, das jetzt in der Geschichte passiert, ist genau das, was wir hier in der Endzeit sehen. Und das kann man probieren. Das ist aber nicht der Ansatz, den wir verfolgen. Das, bin ich überzeugt, ist auch nicht der Ansatz, die die Bibel verfolgt. Wenn wir die Bibeltexte zur Endzeit lesen, dann stehen keine Daten, es stehen keine Zahlen, es stehen keine Namen. Es steht nicht, wie lange es noch geht und welches Ereignis genau jetzt da kommt. Was wir aber überkommen bei den Texten zur Endzeit, ist so wie eine Art Karte, wie ein Strassennetz oder vielleicht ein Zonenplan mit Stellen, was etwa auf uns zukommt. Teil Sachen sind genauer beschrieben und Teil etwas weniger genau. Und das ist aber nicht so beschrieben, dass wir genau wissen, eben zuerst kommt das und dann kommt das. Es ist viel mehr so, wie vorhin die Leute gestanden, dass wir so wie einen Überblick bekommen von verschiedenen Haltstellen. Aber welchen Weg genau die Schnur der zwischen nimmt, ist vielleicht gar nicht so relevant. Das müssen wir vielleicht auch gar nicht wissen. Und wenn was stattfindet, müssen wir eigentlich auch nicht wissen. Wir wollen uns in dieser Themenreihe mit diesen verschiedenen Haltstellen beschäftigen. Schauen, was wir dann finden, was wir für Aussagen und Botschaften finden über diese Endzeit, die ja manchmal auch ein bisschen gefürchtig ist. Ich glaube, es manchmal macht es auch ein bisschen Angst, oder? Vor allem zum Schauen, auch, welche Hoffnung wartet da auf uns. Wir werden 5 Predigten haben zur Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24. Wir wollen also nicht von unseren Vorstellungen oder Ideen uns leiten, sondern wir gehen aus vom Bibeltext und schauen Abschnitt für Abschnitt, was lernen wir über die Endzeit. Zusätzlich zu dem gibt es 2 Themen, eben, die der Stefan Rohner wird durchführen wird, zu Texten aus der Offenbarung zur Endzeit. Der erste ist schon der Donnerstag am 8. oben im Bistro. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, dort teilzunehmen, wenn euch die Offenbarung und die Endzeit noch etwas tiefer interessiert, wenn ihr gerne noch etwas mehr in die Bibeltexte eintauchen wollt. So Haltstellen, die brauchen Namen. So wie das Tramnetz zum Beispiel auch Namen hat. Und da ist mir sofort ein Lied in Sinn gekommen von Polo Hofer. Das heisst «Im letzten Tram». Ich lese einen Ausschnitt aus diesem Lied. Ich weiss nicht, ob ihr es schon habt gehört. Viele von euch, vielleicht schon die, die am Fest oben im Zelt sind dabei gewesen, am Samstagabend. Wir haben das dort auch gesungen. Der Polo Hofer schreibt: «Ja, wenn du mich gleich noch sehen willst, dann weisst du ja, wo ich bin. Auf dem Tram kannst du ja zusteigen. Zum Beispiel beim General Gisanplatz oder beim Militärgarten oder beim Schützengarten, beim Viktoriaplatz, beim Henkersbründli, beim Galgenfeld, beim Friedhof oder gar beim Kindlifresser. Und überhaupt, wieso haben alle Haltstellen solche Namen? Bern hat ganz viele lustige Tram-Haltstellen oder eben nicht so lustige. Und ein bisschen so ist so heute, die gut haben gelesen, die Haltstelle heute heisst Schlachtfeld. Das kommt dem Galgenfeld um Henkersbründli eigentlich schon fein ein bisschen nach. Heute die Haltstelle Schlachtfeld. Das ist jetzt nicht unbedingt ein angenehmes Thema und der Bibeltext ist auch nicht unbedingt ein angenehmer. Manchmal gehen wir ja diesen etwas gusseligen Texten lieber etwas aus dem Weg oder? Und lesen so etwas die ermutigenden. Das ist sicher auch gut, wenn wir da den Fokus drauf legen. Aber Jesus ist den schwierigen Fragen und den schwierigen Themen nicht ausgewichen und darum wollen wir das auch nicht machen. Der Text in Matthäus 24 oder die Rede von Jesus, tun ich noch schnell ein bisschen einordnen ins ganze Geschehen, weil wir uns jetzt fünfmal mit dem beschäftigen, dass ihr ein bisschen wisst, wo wir uns da befinden. Jesus und seine Jünger waren schon einen ganzen Moment lang unterwegs gewesen miteinander. Jesus ist eingezogen und auf Jerusalem, in Jerusalem. Tempelreinigung war. Jesus hat viel im Tempel gelehrt. Und gerade kurz vor dieser Rede hat er sehr viel Kritik an den Schriftgelehrten und den Pharisäern geübt. Und die Klage über Jerusalem ist wirklich unmittelbar bevor die Rede kommt, so das Trauern von Jesus über Jerusalem. Und er sind die Jünger und Jesus dort beim Tempel. Die Jünger wollen so aufmerksam machen darauf, was da Schönes ist am Gebäude. Das Tempelgebäude haben sie bestaunet. Und Jesus sagt, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Und ich denke, für die Jünger ist dieser Satz nicht einfach so ein Satz nebenbei gewesen, sondern sehr gravierend. Der Tempel war ja so das Sinnbild gewesen, der Ort der Gegenwart von Gott. Der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Und wenn der Tempel zerstört wird, wo ist dort die Gegenwart von Gott? Ich denke, die Aussage hat ihnen fast ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und sie fragen ein bisschen später, was sie sich dann auch dafür haben, was sie ein bisschen weitergelaufen, fragen sie dann, Jesus, wenn und wie denn die Welt wird zerstört werden? Und das ist sehr spannend, weil Jesus redet ja vor Tempelzerstörung, aber die Jünger schliessen automatisch auf einen Weltuntergang. Für sie ist das irgendwie gleichbedeutend, oder? Wenn der Tempel zerstört wird, dann muss die Welt untergehen. Weil eben Gottes Gegenwart ja irgendwie fehlt. Oder für sie ist das wie gleichbedeutend gewesen. Und auf diese Frage kommt jetzt die Rede von Jesus zu dieser letzten Zeit. Wir finden die übrigens auch, ich muss gleich nachlesen, in Markus 13 und in Lukas 21. Also es gibt in drei Evangelien die Endzeitrede von Jesus. Und wir gehen nach Matthäus 24. Ich lese Verse 4 bis 12 aus dieser Rede. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Jesus gibt hier eine unangenehme Antwort. Was er beschreibt, ist im wahrsten Sinn vom Wort ein Schlachtfeld. Er beschreibt Sachen, die wir heute kennen, entweder selber oder zumindest, wenn wir ein bisschen Nachrichten hören und ein bisschen über die Schweizer Grenzen rausschauen. Er beschreibt Sachen, die die Jünger dann auch schon haben kennt. Menschen, die sehr charismatisch irgendwelche Lehren vertreten und Menschen um sich sammeln. Kriegsgerüchte, man könnte vielleicht auch sagen Verschwörungstheorien, Hungersnöte, Erdbeben und Zerstörung, Christenverfolgung bis hin zu Christentötung, Hass, Streit auch innerhalb der Gemeinde. Wir können jetzt jedes von diesen Sachen einzeln anschauen und eben überlegen, was bedeutet was und was haben wir schon erlebt und was nicht. Das möchte ich heute nicht machen. Weil ich glaube, in diesem Textabschnitt geht es eben nicht um das. Die Jünger haben alle von diesen Sachen dann schon erlebt. Es hat dann Erdbeben gegeben und Hungersnöte und Krieg und Streit in der Gemeinde. Und wir erleben das heute alle auch. Wir erleben Sachen von dieser Endzeit. Wir stehen in diesem Schlachtfeld innen. Das stehen wir schon seit 2000 Jahren. Mit in diesem Schlachtfeld innen. Aber in diesem Textabschnitt gibt es einen Vers, der raussticht. Und den wollen wir jetzt ein bisschen im Detail anschauen. Der Vers sticht vor allem raus, wenn man ihn vergleicht zu den Reden im Markus- und im Lukas-Evangelium. In diesen beiden Evangelien ist es auch so, dass am Anfang von der Rede die Auflistung kommt von diesen Schlachtfeldereignissen, sage ich jetzt mal, von diesen Endzeitereignissen. Und am Ende kommt die Aufforderung zum Durchhalten und die Aussage, dass das Evangelium in der ganzen Welt wird verkündet sein. Das haben alle drei Texte gleich. Aber der Matthäus hat noch einen Satz zwischen, der bei den anderen Evangelien fehlt. Und den schauen wir jetzt etwas genauer an. Im Vers 12 lesen wir: Weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Dass hier das Wort die Liebe vorkommt, dass der Matthäus das braucht, ist sehr erstaunlich. Das Wort Liebe kommt am häufigsten beim Johannes vor. Der Johannes redet ganz viel über die Liebe. Der Matthäus redet viel über das Gesetz. Oder über das Himmelreich. Das Nomen, die Liebe, braucht der Matthäus in seinem ganzen Evangelium sonst nie, an keiner einzigen Stelle. Darum ist es sehr bedeutend, wenn das hier vorkommt. Das ist nicht etwas, das er immer darüber geredet hat. Und darum heisst es ganz sicher auch, wenn er genau hier das Wort braucht. Wenn er das aufnimmt von dem, was Jesus hat gesagt hat. Das Wort hat auch noch ein Verb, lieben. Und das braucht der Matthäus auch fast nie. Er braucht es aber noch ob er redet von Jesus in der Bergpredigt, wo steht, liebe deine Feinde. Und er braucht es noch bei dem sehr zentralen Moment, wo die goldige Regel so behandle die Mitmensch wie dich selber oder wie du selber willst behandelt werden. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. So, das lieb die Mitmensch wie dich selber. Das Liebe kommt auch noch vor beim Doppelgebot von Liebe. Was ist das höchste Gebot oder Gesetz? Was ist das höchste Gebot? Lieb Gott und lieb die Nächsten. Bei diesen Momenten nimmt der Matthäus das Wort Liebe von dem Wort von Jesus auf und schreibt es so in seinen Text rein. Und sonst braucht er das Wort Liebe eigentlich sozusagen nie. Das andere grosse Wort, das wir in diesem Vers in Matthäus 24 haben, ist Gesetzlosigkeit. Und das ist ohne ein spezielles Wort, weil das Wort braucht nur der Matthäus. Alle anderen Evangelisten brauchen das nicht. Also das Wort finden wir weder im Lukas noch im Markus noch im Johannes. Nur der Matthäus braucht das. Darum ist es ohne ein spezielles Wort, die Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist das Gegenteil vom Gesetz, also wenn man das Gesetz hat. Und das Wort Gesetz braucht der Matthäus eben auch in der Bergpredigt, wo er sagt, du sollst die Mitmenschen behandeln wie dich selber. Das ist es, was das Gesetz fordert, lesen wir in Matthäus 7. Und die Frage nach dem höchsten Gebot, eben das Lieb Gott und lieb die Nächsten, steht näher, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Also die Wörter Liebe und Gesetz bringt der Matthäus nur an diesen Stellen in Verbindung. In der Bergpredigt, bei der Frage nach dem wichtigsten Gesetz und hier in dieser Endzeitrede. Darum ist das sehr bedeutend. Das ist sehr bedeutend, dass er das hier macht. Und ganz sicher will er mit dieser Verbindung, mit dieser Aussage hier etwas speziell für ihn haben. In dieser Endzeit Reden oder in diesem Abschnitt finden wir so den Gegensatz, oder? Den Gegensatz von dieser Schrecklichkeit, von diesem Schlachtfeld, von diesen Endzeitzeichen und auf der anderen Seite die Verheißung, wenn man standhaft bleibt, das Seligwerden. Und der Matthäus stellt hier etwas zwischen, nämlich die Liebe. Er sagt, das Schlimmste, was passieren kann, das grösste Übel, ist, wenn die Liebe erkaltet. Aus dem heraus wächst die ganze Gesetzlosigkeit. Und umgekehrt, je mehr Gesetzlosigkeit, je mehr Unrecht es passiert, desto mehr ist die Gefahr da, dass die Liebe erkaltet. Oder je mehr Schlechtes das sie erleben, dass mir angetan wird, vielleicht, desto grösser ist die Chance, dass ich auch die Liebe verliere. Und wir finden hier eine ganz klare Aufforderung von Matthäus, von Jesus, es sind ja Jesus seine Worte, an uns, dass wir an Liebe sollen festhalten. Wenn wir an die Endzeit denken, kommt eben manchmal so ein bisschen die Angst, deuten in den Zeichen richtig. Es kommen viele Fragen, oder? Glaube ich vielleicht an einen falschen Prophet? Bin ich vielleicht irregeführt? Verstehe ich denn die Offenbarung? Verpasse ich etwas? Bin ich denn parat? Der Satz, den hier der Matthäus zwischen ihnen stellt, sagt mir, ich muss keine Angst haben. Das Einzige, was ich muss oder soll, ist an Liebe festhalten. Zu dem bin ich herausgefordert. Behalte Liebe für dich und für deine Menschen um dich herum. Halt dran fest. Lass nicht alles, was passiert, deine Liebe kalt werden. Und dann wirst du selig werden. Dann treten alle die Fragen von «Mache ich es denn richtig?» ein bisschen in den Hintergrund. Weil die Aufforderung ist klar und mir denkt, sie ist nicht so schwierig. Oder auch einfach zu merken. Zueinander und zu anderen an Liebe festhalten. Das können wir zum Beispiel üben im Umgang mit Nachbarn, die vielleicht ein anderes Lärm- oder Geräuschpegel empfingen haben als wir. Und vielleicht einmal laut feiern, wenn ich schon schlafen will. Bei mir in meiner Wohnung kann ich es mehr üben, wenn morgen früh ist und die Kinder schon rumspringen und Lärm machen. Ich kann es üben mit Arbeitskollegen, die vielleicht Sachen nicht gleich machen wie ich. Ich kann es üben mit Gemeindemitgliedern, die vielleicht einzelne Bibeltexte anders verstehen als ich. Ich kann es üben mit Flüchtlingen, die anklopfen und ein Haus, einen Raum zum Wohnen suchen und vielleicht auch anders kochen, als ich das gewohnt bin, oder anders zum Haus schauen, als wir das gewohnt sind. Und genau, einfach allgemein auch eine andere Sprache reden. Ich kann es üben mit Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. Ich kann es üben zum Beispiel mit Menschen, die eine andere Einstellung oder eine andere Identität im Thema Sexualität haben als ich. Wir sind aufgefordert, an Liebe zu uns, aber zu allen festzuhalten. Das ist die Aufforderung, die wir in diesem Endzeittext finden. Jesus, seine Liebe, hat keine Grenzen gekannt. Immer wieder bin ich erstaunt, wenn ich im Neuen Testament lese von Jesus und den Begegnungen mit Menschen. Seine Liebe hat keine Grenzen gekannt. Und darum in dieser Haltstelle vom Schlachtfeld, in diesem Trubel innen vor Endzeit, halt an Liebe fest. Lass sie nicht kalt werden. Dann wirst du selig werden. Das ist die Verheißung, die Hoffnung, der Lichtschein. Bei welchen Menschen fällt es dir schwerer, sie zu lieben? Wo ist vielleicht deine Liebe schon ein bisschen kalt geworden? Übe gerade nächste Woche, die Liebe wieder ein bisschen zu fachen. Eine kleine Liebestat für jemanden, was dir besonders schwerfällt, um wieder ein bisschen Feuer in die Liebe hineinzubringen. Das ist der Auftrag aus dem heraus, den ich heute euch auch mitgebe für die nächste Woche. Wir wollen Liebe üben, weil wir Liebe erfahren. Amen.